Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science, einem Podcast des Graduiertenzentrums der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dadurch, dass man irgendwie ja permanent in der Moderation sozusagen sitzt und sich denkt, ja, alle, die hier einschalten, die sind mit Sicherheit von Anfang an dabei, finde ich es dann doch immer wieder wichtig, einmal abzuholen und zu sagen, wer wir sind und was wir hier machen. Das mache ich also einmal ganz fix. Das hier ist ein Podcast, der sich primär mit DoktorandInnen der CAU eben beschäftigt, aus allen möglichen Fachbereichen, in auch jeglichem Stadium einer Promotion oder auch, wie wir dieses Jahr schon gesehen haben, knapp danach. Das heißt, wir möchten vor allen Dingen hier in diesem Podcast uns anschauen, wie kann eine Promotion aussehen? Was sind vielleicht auch Unterschiede in den unterschiedlichen Fachbereichen eben? Was läuft gut? Was ist vielleicht auch herausfordernd? Und was sind dann vielleicht auch Zukunftsperspektiven? Darüber hinaus ist natürlich ein Riesenthema Wissenschaftskommunikation als eines der Schwerpunktthemen, die eben beim Graduiertenzentrum auch liegen, weil sie dort eben total, wie ich finde, da werte ich jetzt gleich mal, besondere Förderungsmöglichkeiten erschaffen haben für DoktorandInnen, die sich für dieses Thema interessieren. Daher kenne ich auch unsere heutige Expertin, Anna. Anna wird sich gleich einmal selbst vorstellen und hier in unserer ersten Folge werden wir uns auch gar nicht schwerpunktmäßig schon mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen, sondern eben schauen, in welchem Fachbereich du promovierst. Schrägstrich, eigentlich bist du ja am Ende, beziehungsweise ich weiß es gar nicht ganz genau, ob du nicht schon beendet bist sozusagen und schon längst deine Promotion in der Tasche hast. Das werden wir heute alles erfahren. Von daher würde ich sagen, starten wir. Ich bin nämlich sehr gespannt. Ich kenne Anna, und da teaser ich jetzt quasi schon einmal vorweg, aus einer gemeinsamen Filmproduktion für den Film über die Science Show. Den verlinke ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Dann könnt ihr Anna da auch theoretisch mal in Action ein wenig auf der Bühne sehen. Das heißt, ich weiß ganz, ganz grob, aber auch wirklich nur, worüber du promoviert hast und bin heute sehr gespannt, weil, und jetzt nehme ich noch einen kleinen Teaser vorweg, die meisten, glaube ich, unter dem Fachbereich, den du gleich benennen wirst, sofort etwas vor Augen haben. Sehr kryptisch, wie ich das hier beschreibe, aber du deinen Schwerpunkt ja dann doch nochmal ein wenig anders gelegt hast. So, hallo Anna, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich bin Anna Loy und bin tatsächlich noch an meiner Dissertation, aber eben nicht mehr finanziert. Ich bin tatsächlich Archäologin. Das Erste, womit man gerne sozusagen konfrontiert ist, da machst du bestimmt Dinosaurier.
Ja.
Und da sage ich dann drüber, nein, also zumindest suchen wir die nicht. Wir machen eigentlich alles, was mit Menschen oder Menschenvorformen zu tun hat. Dinosaurier sind Paläontologen.
Mhm.
Es kommt natürlich in ganz, ganz seltenen Fällen mal vor, dass sich da Überschneidungen ergeben. Es gibt zum Beispiel in Frankreich einen Fall, da hat man einen Faustkeil gefunden, der tatsächlich einen Ammoniten mit enthält. Und man hat den Faustkeil sozusagen ganz sorgfältig so präpariert, dass man diesen Ammoniten noch sieht. Wobei wahrscheinlich ein Paläontologe jetzt auch sagen würde, das ist gar nicht so genau mein Fach, weil das machen dann wieder ganz andere mit Ammoniten. Aber normalerweise suchen wir keine Dinosaurier und finden wir auch keine. Das, was dann als Nächstes kommt, dann machst du bestimmt Ägypten.
Ja.
Das ist tatsächlich eine weitere Unterart von der Archäologie, ist ein separates Fach, die Ägyptologie. Ich hatte, glaube ich, wie so ziemlich jedes Kind mal so eine Ägyptenphase. Das hat sich bei mir dann aber irgendwann verwachsen. Als Nächstes kommt dann gerne, dann machst du bestimmt irgendwas mit Römern.
Mhm.
Und das ist ein weiteres Unterfach der Archäologie, die klassische Archäologie, die sich eben mit der klassischen Antike auseinandersetzt, also klassisches Griechenland und eben auch das Römische Reich. Das mache ich auch nicht. Das hat viel mehr Überschneidung tatsächlich mit der Kunstgeschichte zum Beispiel.
Mhm.
Das, was ich eigentlich mache, ist die Archäologie, die überall, vor allem in Europa, vorkommt. Und dann kommt meistens die Frage, gibt es da überhaupt was? Und wo findet man da was? Und da ist die Antwort eigentlich überall. Also wir sitzen wahrscheinlich gerade, und auch jeder Zuhörende sitzt wahrscheinlich gerade auf irgendwas Archäologischem, weil hier sind ja schon seit Jahrtausenden Menschen vorhanden,
ja,
die natürlich ihre Spuren hinterlassen haben. Dementsprechend, damit beschäftige ich mich. Ich bin in der prähistorischen Archäologie im Moment, habe aber eben auch ganz breit studiert, eben im Bachelor, Das ist so ein ultralanger Titel. Das ist nämlich die Ur- und Frühgeschichte. Das ist also im Prinzip die Urgeschichte, ist all das, wo man eigentlich gar keine Schriftquellen hat. Die Frühgeschichte ist so grob der Bereich, wo man keine Schriftquellen der Kulturen, die man sich selber anguckt, sondern eben, wo andere, in den meisten Fällen Römern, über die geschrieben haben.
Mhm.
Und dann eben auch die Archäologie des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Also so ein bisschen der Rundumschlag von ganz, ganz früher Menschwerdung bis heute eigentlich, was ich da studiert habe. Und im Nebenfach eben die naturwissenschaftliche Archäologie, also ganz viele unterschiedliche naturwissenschaftliche Techniken, mit denen man eben auch archäologisch arbeiten kann und eigentlich auch muss, um ein vollständigeres Bild zu bekommen. Dementsprechend habe ich da eigentlich schon so das angelegt, was ich heutzutage auch bin, nämlich eher so ein Generalist. Ich mag es lieber ganz, ganz viel und ganz breit über Dinge zu wissen, als ein winziges Detail bis ins allerletzte Winkelchen mir eben anzugucken. Das habe ich dann in meinem Master fortgesetzt, der tatsächlich das Fach Landschaftsarchäologie ist. Den gibt es mittlerweile, soweit ich weiß, auch gar nicht mehr in Deutschland. Das war nur so eine kurze Phase, wo es den gegeben hat, damals in Berlin. Das ist sozusagen auch so eine Zusammenkunft aus naturwissenschaftlichen, eben vor allem geografischen Methodiken und der Archäologie. Und man schaut sich die Mensch-Umwelt- oder Landschaftsbeziehungen, je nachdem, wie man fragt, da gibt es auch viele Diskussionen drüber, an und eben ja, wie sich Menschen und womit sich Menschen so in der Landschaft verordnen und wie sie eben auch auf die Landschaft wirken.
Mhm.
Das ist ja so ein ständiges Miteinanderspielen letztendlich und von vielleicht frühen Formen der Einwirkung, wie zum Beispiel Landwirtschaft, die betrieben wird mit Feuer. Das ist ja schon relativ massiv, was man da mit Landschaften machen kann und was letztendlich dann auch später passieren kann, wenn eben die Landschaft offen liegt und dann Regen dazu kommt. Wir erinnern uns sicherlich alle an Starkregenereignisse. Ja, solche Sachen, aber eben auch eher so die empfundenen Landschaften. Also wie nimmt man Landschaften wahr und wie haben das vielleicht auch Menschen früher gemacht? Also da gibt es die verrücktesten Sachen, die man machen kann. Ich finde es eben wahnsinnig spannend, weil man so viele unterschiedliche Methoden und Denkansätze eigentlich vereinen kann und sich nicht auf ein kleines Detail festsetzen muss und auch nicht unbedingt auf eine Zeit.
Ist ja auf jeden Fall schon total interdisziplinär im eigenen Fachbereich ausgelegt. Also wie du ja schon gesagt hast, da sind auf jeden Fall quasi irgendwo naturwissenschaftliche Komponenten mit verankert. Ich würde jetzt als ehemalige Geschichtsstudentin sagen, historische Ansätze, methodisch wahrscheinlich auch, kann man da auch definitiv mit reinnehmen. Also es wird ja auf jeden Fall dann später Quellen geben, die man sich irgendwie anguckt, um irgendwie einen Erstansatz, einen Erstimpuls oder dann auch später eben darauf nochmal zurückzugreifen. Also klingt sehr, 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 sehr spannend. Ich weiß, dass du jetzt aktuell ja in der Nähe von München bist. Hast du deinen Bachelor in Kiel gemacht oder wo hast du deinen Bachelor gemacht? Wie bist du quasi dann nach Berlin im Master nach Kiel gekommen?
Den Bachelor habe ich tatsächlich in Tübingen gemacht.
Mhm.
Also ich komme auch aus Baden-Württemberg, hatte mich damals aber eben auch spezifisch wegen der naturwissenschaftlichen Archäologie für Tübingen entschieden, weil ich das spannend fand. Also um vielleicht nochmal so ganz am Anfang anzufangen, ich habe mich eigentlich schon als relativ kleines Kind total für Archäologie interessiert. Das kommt sicherlich daher, dass wir auch ein ganz, ganz altes Haus haben. Das ist vermutlich so 300 plus Jahre alt. Sprich, wenn man da irgendwo im Garten ein bisschen gebuddelt hat, dann hat man irgendwas gefunden. So ein Naturkeller, wenn man da irgendwo was zur Seite geschoben hat, dann war da wieder irgendwas. Und das war einfach mega spannend.
Ja, glaube ich.
Und ich fand schon immer spannend, sich so zu überlegen, wie Menschen vielleicht früher gelebt haben, welche Probleme die hatten, wie sie mit diesen Problemen umgegangen sind, was man vielleicht auch für heute draus lernen kann. Ja, so die ganze Vielfalt, die eigentlich menschliches Leben irgendwo widerspiegeln kann. Ich meine, wie das dann so ist, wenn es irgendwann ernster mit der Berufswahl wird, dann überlegt man sich auch nochmal, ist das wirklich das Richtige? Letztendlich muss man sagen, in der Archäologie, je nachdem, welche Form man macht, ist es ein sehr körperlicher Beruf. Wenn man wirklich gräbt, Grabungstechniker vielleicht auch ist, ist man sehr viel draußen bei allen Witterungen.
Ja.
Man muss damit rechnen, dass man irgendwann sowas wie Knieprobleme kriegt. Und das ist jetzt auch nicht, es ist keine Goldgrube. Man muss das schon machen, weil man Interesse dran hat. Dementsprechend war ich dann so rund ums Abi, habe ich mir gedacht, na, ich weiß noch nicht so ganz 100% und habe dann nochmal ein freiwilliges Jahr gemacht und zwar in der Denkmalpflege. Das gab es damals nicht in Baden-Württemberg. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile eine Jugendbauhütte gibt, aber es gab es in Bayern. Und da habe ich tatsächlich in einem Freilandmuseum eine Stelle gekriegt, was mega spannend war. Ich konnte austesten, ob ich ein ganzes Jahr über draußen arbeiten kann und will und körperlich arbeiten kann und will. Festgestellt, dass das gut funktioniert. Und habe eben auch wahnsinnig viel lernen können über, wie kann so ein Freilandmuseum funktionieren, was muss da handwerklich geschehen. Ich war eigentlich fast das ganze Jahr im Prinzip mit dem Zimmerer zusammen in diesem Museum unterwegs und wir haben unterschiedlichste Dinge getan. Also der erste Tag war so im Nachhinein ziemlich lustig. Man muss dazu wissen, ich habe ziemlich Höhenangst. Der erste Tag war, ja, wir machen hier dieses Dach, komm doch einfach mal hoch. Und ich so, naja gut, du kannst ja jetzt nicht Nein sagen. Bin dann also auf dieses Dach hochgestiegen und saß dann oben auf dem Dach und habe den Schornstein umarmt und musste dann da auch wieder ein bisschen runtergeleitet werden. War aber trotzdem spannend und auf jeden Fall ein erster Tag, an dem ich mich weiterhin gut erinnern werde. Der Zimmerer hat das wunderbar angeleitet. Ich bin da sicher wieder runtergekommen und ab da haben wir dann eigentlich durchweg dran gearbeitet, dass meine Höhenangst besser wird und die wurde auch viel besser. Aber wir haben eben dann auch zum Beispiel eine ganze Fassade, das war von einem Fachwerkhaus, nachbearbeitet, weil da einfach das Fachwerk nach und nach kaputt gegangen ist. Das war ein Freilandmuseum tatsächlich im nördlichen Bayern, in der Oberpfalz, Neusaat-Perschen. Die haben sozusagen Häuser aus der Oberpfalz, aus unterschiedlichen Regionen, ganz teiltransferiert. Also wenn irgendwo ein altes Haus abgerissen werden musste, sind die quasi hin und haben das in möglichst großen Teilen, die man noch irgendwie im Verbund lassen kann, dort abgebaut. In den meisten Fällen erstmal eingelagert und letztendlich dann auf dem Museumsgelände wieder aufgebaut.
Ja.
Und das muss natürlich unterhalten werden. Und das fand ich wunderbar und wunderbar spannend in diesem Jahr. Wir haben auch zum Beispiel einen Kohlemeiler mal gemacht und wer kann von sich schon behaupten, ich habe mal an einem Kohlemeiler mitgearbeitet. Also es war echt spannend. Ich kann das total empfehlen, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht in so eine Richtung zu gehen, zu gucken, ob man vielleicht ein längeres Praktikum oder eben ein freiwilliges Jahr machen kann, gerade auch vielleicht für die jüngeren Zuhörenden.
Ja.
Ich meine, im Laufe dieses Jahr habe ich festgestellt, ich finde es immer noch spannend. Ich kann draußen arbeiten. Es hat sich auch einfach nichts anderes irgendwie eröffnet, was ich gerne machen würde. Und dann habe ich mich eben in Tübingen beworben und da mit dem Studium angefangen.
Also ich kann diesen Drang total verstehen. Ich meine, also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe unter anderem Geschichte studiert und dieser Ansatz sozusagen in Archive zu gehen, alte Briefe, Schriftsätze, Aufzeichnungen sämtlicher Art sozusagen nachzuvollziehen, um, ich sage immer, so ein bisschen wie Detektivarbeit, um quasi zu schauen, was ist in der Vergangenheit, wie passiert. Und natürlich gibt es irgendwie so die offensichtlichen Themen. In Geschichte sind es, keine Ahnung, offizielle Urkunden oder was auch immer. Aber es gibt natürlich auch, so wie heute, jegliche Breite und einfach je nachdem, was einen interessiert vom Leben vor unserer Zeit, kann man theoretisch ja auch definitiv untersuchen. Nur dass dein Feld eben deutlich praktischer in dem Sinne angelegt ist, dass ihr halt auch wirklich rausgeht und dann halt den Spaten in die Hand nehmt. Du hast es schon gesagt. Darauf hatte ich vorhin in meiner Einleitung sozusagen angespielt. Archäologie wäre für mich immer Ausgrabung, der erste Gedanke, den ich im Kopf habe, jeglicher Art. Und die Ägypten-Phase, die hatte ich auch. Aber das heißt, das hast du auch definitiv im Studium gehabt. Also ihr wart draußen, ihr wart an Ausgrabungsstätten. Ist das was, was dich auch in die Promotion geführt hat? Also ist das ein fester Bestandteil der Archäologie oder gibt es auch Leute, ArchäologInnen, die gar nicht unbedingt rausgehen mit dem Spaten oder, keine Ahnung, mit anderen Werkzeugen, sondern die tatsächlich sich eher mit anderen Dingen beschäftigen? Also es wirkt ja einfach unfassbar breit. So wie du es beschreibst.
Das ist es letztendlich auch. Also die Basis ist natürlich die Ausgrabung. Und letztendlich jeder Archäologe, jede Archäologin war auch eine Ausgrabung.
Ja.
Jetzt gibt es aber natürlich die Menschen, die super gerne und super viel ausgraben, da auch ein Händchen für haben. Man kann viel da lernen, aber manches ist auch einfach Gefühl. Dann gibt es die Menschen, die sich eher theoretisch zum Beispiel mit den Ergebnissen auseinandersetzen oder die eher die Auswertung machen. Das ist ja, das eine ist die Primärdatenerhebung. Man geht raus ins Feld, man ergräbt was und schaut sich das eben dort an.
Mhm.
Und das ist eigentlich auch immer schon die erste Interpretation. Also man kann jetzt nicht sagen, die Basaldaten, die sind ohne jegliche Form von Interpretation. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, welche Zeitstufe zum Beispiel die ausgrabende Person besonders gerne mag. Muss man einfach sagen, man gräbt zwar alles aus und man dokumentiert auch alles, aber man kann ja nur das dokumentieren, was man eben auch kennt und was man erkennt.
Ja.
Also ich habe durchaus die ein oder andere Ausgrabung mitgemacht und habe das auch immer gern gemacht. Und der Plan war tatsächlich auch für das Dissertationsprojekt auch Ausgrabungen zu machen. Da kam natürlich Corona so ein bisschen zwischenrein. Wir haben es also geschafft, eine Ausgrabung zu machen. Es waren eigentlich ein bisschen längere und ein bisschen größere Projekte geplant, ging nicht. Und jetzt ist natürlich das, was in der Archäologie immer passieren kann, es gibt immer den Überraschungsmoment. Man geht davon aus, dass man an einer bestimmten Stelle was Bestimmtes findet und man findet dann was ganz anderes. Und das ist leider in meinem Projekt passiert. Wir haben eine ganz andere Zeitstufe gefunden. Also es ist super spannend, was wir als Ausgrabung gehabt haben. Es ist aber für mich halt leider ein paar Jahrtausende zu früh gewesen.
Ja.
Sprich, in meine tatsächliche Arbeit fließt das nicht aktiv ein. Aber ich würde auch sagen, ich beschäftige mich schon eigentlich seit Berlin auch sehr viel mit theoretischer Archäologie. Das sind dann die Leute, die vielleicht auch auf Ausgrabungen sind, aber tendenziell eher sich Gedanken über das dahinter machen.
Mhm.
Und vielleicht nicht ganz die super praktischen Archäologen sind. Also da gibt es natürlich auch immer Diskussionen im Hintergrund, weil jeder natürlich auch das besonders gerne mag, was er besonders gerne macht.
Ja.
Wie du eben gesagt hast, die Archäologie ist ein unfassbar breites Feld, was auch unfassbar viele Anknüpfungspunkte zu ganz anderen Fächern hat. Es ist einfach inhärent wahnsinnig interdisziplinär und dementsprechend, ja, birgt es auch da schon mal ganz viel Konfliktpotenzial, weil man miteinander arbeiten muss letztendlich. Man braucht auch die Informationen von anderen. Aber man muss erst mal rausfinden, wie man eigentlich kommunizieren kann, sodass man am Ende zu einem Ergebnis kommt, was dann auch jedem weiterhilft. Und dass man dann auch jeden mitnehmen kann.
Ja, also doch schon Wissenschaftskommunikation in Folge 1. Ich sage immer, aus meiner Podcast-Erfahrung bis hierher ist meine Conclusio, dass interdisziplinäre Forschung nur ein Gewinn sein kann. Also wenn man es schafft, dass die Fachbereiche sozusagen die Sprache voneinander mehr oder weniger verstehen. Und damit meine ich nicht die Fachsprache, sondern wie du schon sagst, dass man sozusagen einen Kommunikationsweg findet, einander klarzumachen, worum es im eigenen Fachbereich geht und wo eventuell andere Fachbereiche ansetzen könnten, unterstützen könnten oder komplett neue Fragestellungen eben einfach entstehen, weil Fachbereiche sich mit unterschiedlichen Methodenansätzen zusammentun, bedeutet für mich eigentlich immer irgendwie eine Horizonterweiterung. Manche Fachbereiche sind von sich aus der Natur heraus irgendwie schon so angelegt und Natur passt da ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass besonders in MINT-Fächern interdisziplinäre Forschung deutlich stärker, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich irgendwas sage, wo jemand im Nachhinein sagt, um Himmels Willen, lief. Aber mir kommt es so vor, dass viele MINT-Fachbereiche sehr interdisziplinär forschen und natürlich auch da sowas wie Grundlagenforschung definitiv ebenfalls betrieben wird und das dann im Fachbereich selbst bleibt und super theoretisch ist, aber andere Fachbereiche sich da vor allen Dingen, wenn es um Methodenverknüpfungen geht, durchaus große Herausforderungen sehen, die sie aber, glaube ich, in Zukunft, so mein Gespür, auch überwältigen wollen, eben für neue Ansätze, für spannende Weiterentwicklungen von Methoden. Aber ich kenne das sehr gut, dass man irgendwie sagt, das ist dann der richtige Weg, so machen wir das schon seit Jahren, wir wollen da auch gar nichts anderes zulassen. Und dann gibt es aber wiederum auch Leute aus dem gleichen Fachbereich, die sagen, doch, wir müssen jetzt hier auch mal den Horizont sozusagen erweitern und nur so können wir vielleicht neue Ergebnisse erschließen oder kommen mal auf ganz andere Gedanken. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man selbst zulässt, sein Fachvokabular, seine Forschungssprache anderen sozusagen sensibel und transparent zugänglich zu machen. Ich glaube, das ist da total wichtig. Anders funktioniert es natürlich gar nicht, wenn man gar nicht erst versteht, worum es da überhaupt geht. Ist super herausfordernd und an der Stelle natürlich ist Wissenschaftskommunikation, ich sage mal, das ist so die Zwischenstufe. Also es ist zwar interne Wissenschaftskommunikation noch, aber ja nicht im gleichen Fachbereich, sondern eben fachübergreifend, aber trotzdem in einer Forschungs-Community. Und schon da ist es wichtig, dass man sich darauf einlässt, eben seine eigene Kommunikation mal zu hinterfragen. So etwas barrierearmer anderen mitzuteilen. Du schmunzelst die ganze Zeit. Es scheint der Erfahrungswert da zu sein, dass das mal besser und mal schlechter klappt.
Auf jeden Fall, ja. Es ist eben nicht ganz einfach.
Ja.
Ich würde sagen, die Archäologie ist von Anfang an eigentlich so ein Fach, was zwischen ganz unterschiedlichen Traditionen steht. Ganz viele von unseren Methoden kommen aus der Geographie / teilweise ein bisschen Geologie. Aber auf der anderen Seite ist natürlich unser Forschungsobjekt der Mensch, und zwar nicht unbedingt als biologisches Wesen, sondern als soziales Wesen.
Mhm.
Dementsprechend muss da Überschneidung herrschen. Die Besonderheit ist natürlich, wir erforschen den Menschen, wir können aber diesen konkreten Menschen, selbst wenn wir ihn finden, ja gar nichts mehr fragen. Deswegen muss man da natürlich ganz unterschiedliche Methodiken anwenden. Viele sind direkt aus der Naturwissenschaft, aber auf der anderen Seite setzen wir eben auch ganz viele gesellschaftswissenschaftliche Theorien, Methoden, Überlegungen eben mit ein. Oft genug kommt man dann eben auch an den Punkt, wo es wirklich ganz basal Unterschiede gibt. Also wenn man als Naturwissenschaftler sagt, die Hermeneutik, das kann gar nicht funktionieren, dann wird man ein Problem haben, mit sehr vielen von den Archäologen zusammenzuarbeiten, weil man natürlich gesellschaftswissenschaftlich arbeitend irgendwo auch die Hermeneutik mit einschließen muss.
Ja.
Dadurch ist es aber auch so spannend, weil man eben in diesen Konflikt reingehen muss und sich damit auseinandersetzen muss, was kann ich mit der Archäologie eigentlich aussagen und was nicht. Und letztendlich muss man sagen, wie eigentlich allen anderen Wissenschaften auch, wir können keine Wahrheit finden, wir können Plausibilitäten uns eben angucken. Also ich kann sagen, ich habe dieses Fundspektrum und habe das und das daran erforscht, herausgefunden. Und für mich erscheint jetzt zum Beispiel die Hypothese A, die ich aufgestellt habe, plausibler aus folgenden Gründen als die Hypothese B. Ich kann aber nicht sagen, so war's. Da setzen dann die Diskussionen an, weil natürlich jemand anderes kommen kann und sagt, warum hast du eigentlich keine Hypothese C? Die ist doch viel sinnvoller.
Aha.
Da ist es dann einfach manchmal auch ein bisschen schwierig, je nachdem, wo man vielleicht auch schon in der Karriere angekommen ist.
Aber ist das nicht das, was Forschung irgendwo auch ein bisschen ausmacht, dass man quasi sagt, es ist ja an sich schön, dass man sozusagen eigentlich permanent Teilergebnisse sammelt? Also, dass es nie ein richtiges Ende sozusagen gibt. Ich weiß nicht, mir fällt aktuell kein Beispiel ein von irgendeiner Folge, wo mir am Ende gesagt wurde, ja, und damit ist es dann auch beendet. Also Forschung kann da an dem Punkt nicht weitergehen, so nach dem Motto, wir haben alles erforscht. Also eigentlich ist es immer so, es werden Ergebnisse gesammelt und aus diesen gesammelten Ergebnissen ergeben sich aber auch schon wieder neue Fragestellungen oder wie du jetzt auch gesagt hast, es gibt auch einfach vielleicht andere Ansätze von anderen Leuten, die dann aber wieder ein kleines Rädchen im Gesamtsystem ja durchaus mit abbilden und so erschließt sich halt jede forschende Person nach und nach und nach ein kleines Puzzleteil einer endlos erscheinenden Forschungswelt. Was, glaube ich, für alle ForscherInnen großartig ist. Also ich kenne auch genug Leute, die in ihrer Promotion feststellen, ich finde das super frustrierend, dass es sozusagen nicht das Ende geben wird, sondern dass es immer weitergehen wird und dass selbst in meiner Promotion ich irgendwie gefühlt mit mehr Fragen rausgehe, als die, die ich beantwortet habe, obwohl das Ziel meiner Promotion so war. Aber viele andere, glaube ich, das ist genau der Spirit, zu sagen, mega. Und jetzt 10 neue Fragezeichen in meinem Kopf. Großartig. Wie kann ich sie lösen?
Ich glaube, das ist das Wichtige an Wissenschaft, dass man eben nicht sagt, okay, und jetzt ist fertig und jetzt brauchen wir uns damit überhaupt nicht mehr beschäftigen. Man sollte und man muss auch immer wieder alte Forschungsergebnisse ausgraben sozusagen,
ja,
und sich angucken. Und vielleicht entdeckt man irgendwie eine neue Seite dran. Man ist als Forscher Teil von so einer ganz großen Maschine, ein ganz kleines Zahnrädchen. Das ist eigentlich das Schöne dran.
Finde ich auch.
Aber es ist vielleicht auch das, was gerade, um wieder so ein bisschen zur Wissenschaftskommunikation zu kommen, auch wenn das noch nicht so ganz Teil heute ist, das ist oft das Problem in der Kommunikation ins Außen. Weil natürlich hätte man gerne Wahrheiten, man würde gerne wissen, wie es war. Man möchte gerne dass es eine richtige Antwort gibt. Und das kann natürlich dann auch frustrierend sein, wenn man eben vielleicht noch nie in der Forschung war und weiß, naja, eigentlich ist es ganz gut, dass es keine so direkte Antwort gibt, eben damit man sich immer wieder damit auseinandersetzt und die Chance hat, eben neue Erkenntnisse zu gewinnen und vielleicht auch bessere Erkenntnisse zu gewinnen, dann ist es natürlich vielleicht manchmal gar nicht so einfach, wahrzuhaben, dass es eben nicht die eine Antwort gibt und dass es vielleicht auch Diskussionen gibt innerhalb der Wissenschaft und dass man sich da auch manchmal ein bisschen reingraben muss, um zu verstehen, in welche Richtung kann es denn gehen.
Ja, also zwei Gedanken. Ich dachte, viele Menschen, die jetzt nicht im Hochschulkontext sozusagen tagtäglich ein- und ausgehen, denen fehlt ja meist so ein praktisches Beispiel, ein Anwendungsbeispiel. Und ich hatte erst gestern eine Person, die mir quasi erzählt hat, sie hat medizinisch die Diagnose bekommen, da kann man definitiv, zumindest jetzt, Stand jetzt, nichts mehr machen. Wo ich dann aber auch gesagt habe, gut, aber Technologien entwickelt sich weiter, Forschung entwickelt sich weiter. Vielleicht ist das jetzt super frustrierend, aber in 2 Jahren kann es sehr gut möglich sein, dass es wieder neue Ansätze gibt. Und so ja auch in jedem anderen Forschungsbereich. Also genau das ist ja das Schöne an diesen neuen sozusagen Fragen, die sich ergeben, dass dadurch auch neue Lösungsansätze entstehen, die aber ja nie sozusagen fertig gedacht sind, sondern man versucht ja, das ist ja auch in uns Menschen so irgendwo verankert, eine permanente Optimierung ja irgendwie. Also selber zu sagen, das ist es jetzt und von da aus kann es gar nicht mehr weitergehen. Ich glaube, das ist kein Konzept, was in uns so als Menschen verankert ist und was auch quasi forschungstechnisch gar nicht aufgeht. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, genau, ich würde sagen, wir gucken da in der 2. Folge nochmal genauer drauf. Ich glaube, was mir inzwischen klar geworden ist, wenn ich mich mit Wissenschaftskommunikation beschäftige, ist, dass ein Riesenbestandteil neben der reinen Kommunikation von Forschungsergebnissen in die breite Gesellschaft sein sollte, zu sensibilisieren, wie Forschung und Wissenschaft überhaupt funktioniert, wie der Alltag eben einer Wissenschaftlerin beispielsweise überhaupt aussieht, um damit ein größeres Bewusstsein für eben das, was du beschrieben hast, erstmal zu schaffen, also dass Leute überhaupt nachvollziehen können, warum es denn dann nicht die eine Lösung gibt. Wenn ich nicht weiß, wie denn überhaupt Forschung und Wissenschaft funktioniert, dann kann ich das auch nicht nachvollziehen. Also das hätte ich vor noch, keine Ahnung, 4, 5 Jahren wahrscheinlich auch nicht gekonnt. Da hätte ich auch gesagt, wie kann das denn sein, dass das jetzt nicht das Ergebnis ist? Und warum hat eigentlich Person XY ein ganz anderes Ergebnis auf diese Frage? Hä? Also das funktioniert doch nicht. In Mathe habe ich doch auch gelernt, 1 + 1 = 2. Ist so, Punkt. Also jetzt sehr simpel gesagt, aber ich glaube, dass das nochmal einen größeren Bestandteil in Zukunft bei Wissenschaftskommunikation sein sollte, dass man eben auch da Transparenz zeigt und nicht nur sagt, okay, wir müssen die Ergebnisse mit der Gesellschaft teilen. Beides sehr, sehr wichtig. So, jetzt haben wir sehr viel schon über Archäologie gesprochen, aber noch nicht ganz so viel über dein Promotionsthema.
Das stimmt.
Vielleicht magst du uns erzählen, zu welchem Thema du letztendlich promoviert hast. Wir wissen, es waren einige Ausgrabungen geplant. Das hat dann gar nicht unbedingt so funktioniert. Und die Ausgrabung, die funktioniert hat, die hat gar nicht dein Zeitgebiet getroffen. Wie bist du dann damit umgegangen? Das ist ja schon eine erste Herausforderung in der Promotion. Das frage ich ja auch immer sehr gerne. Wie geht man dann mit solchen Herausforderungen um? Was hast du gemacht?
Also vielleicht erstmal so ein bisschen zum Thema, damit das besser eingebettet ist. Mhm. Ich promoviere sozusagen in der Konfliktarchäologie. Ich beschäftige mich also mit Konflikten, in meinem Fall mit Konflikten irgendwo zwischen 1000 vor und Christi Geburt, Pi mal Daumen, im heutigen Dänemark, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Das ist in diesen Zeiten archäologisch gesehen die späte Bronzezeit und die vorrömische Eisenzeit in diesen Gebieten. Da schaue ich mir eben ganz besonders Befestigungsanlagen an und wie die in der Landschaft verortet sind. Also ich gucke mir im Prinzip an, okay, ich habe hier eine Befestigungsanlage. Ist die gut erreichbar? Sieht man die gut? Ist die irgendwie höher gelagert als das direkte Umfeld, was natürlich aus Verteidigungssicht vielleicht intelligent wäre? Eben solche Parameter, die ich dann anhand von digitalen Daten, also einem digitalen Geländemodell, herausfinde am PC, so quasi mir anguckt, wie funktional sind die eigentlich als tatsächliche Befestigungsanlagen in einer militärischen Auseinandersetzung?
Aha.
Oder funktionieren die da eigentlich gar nicht so gut? Der Hintergedanke ist eben, sich Konfliktverhalten anzugucken, und zwar nicht, wie das oftmals in der Konfliktarchäologie ist, dass man sich eigentlich konzentriert auf den maximal eskalierten Konflikt, also sowas wie Krieg. Ganz viel in der Konfliktarchäologie ist, wir schauen uns Skelette an und Verletzungsmuster und wir schauen uns Waffen an und vielleicht auch noch die Nutzung von Waffen anhand von eben Nutzungsspuren. Und ganz wenig davon ist eigentlich ein erweiterter Konfliktbegriff, nämlich Konflikte gehören ganz normal dazu zum Leben. Wir alle haben sie, auch ständig. Das kann einfach ganz basal sein. Man sitzt am Frühstückstisch, es gibt nur noch ein Brötchen. Wer kriegt das jetzt? Na, da gibt es ganz unterschiedliche Lösungsstrategien. Das eine kann sein, einer hat sowieso keinen Hunger mehr und sagt, ach, nimmst du. Man kann sagen, wir teilen das. Man kann sagen, du musst noch wachsen, nimm's lieber du, ich muss ja nicht mehr wachsen.
Ja.
Also ganz unterschiedliche Lösungsprozesse. Dementsprechend ist mein Ansatz, vielleicht jetzt nicht bei diesem ganz basalen Beispiel, weil das kann ich archäologisch einfach nicht nachweisen, aber eben sich auch anzugucken, wenn Menschen eine Bedrohung empfinden, was machen sie dann damit? Und in meinem Fall würden sie zum Beispiel eine Befestigung bauen und bauen sie die dann im Prinzip eher so als symbolische Abwehr, um zu zeigen, guck mal, wir sind eine große Gruppe, wir können sowas unterhalten, wir können sowas bauen. Vielleicht lieber nicht angreifen. Oder bauen sie das wirklich auch mit dem oberen Plan, das muss auch richtig halten. Das gucke ich mir dann eben für diese Bereiche an, mit ganz unterschiedlichen auch Befestigungstypen sozusagen. Da gibt es in Dänemark so eine ganz kuriose Gruppe, das nennt sich Hulbelter, also Grubenfeldbefestigung. Man kann sich das vorstellen, dass da im Prinzip so mehrere Reihen an kleineren Gruben, also die sind nicht furchtbar tief, so maximal vielleicht 50, 70 Zentimeter und breit sind sie irgendwas zwischen 30 und 50 Zentimetern. Also die sind nicht massiv, aber es sind halt viele. Und da legt man dann im Prinzip so Bänder an draus. Wir wissen nicht, ob die zum Beispiel freigelegt waren, also ob man da tatsächlich den Sandboden drunter gesehen hat und sie optisch schon von weitem her sichtbar waren, ob da eine Dornenhecke drüber war, die zum Beispiel mich sehr gut abhalten würde, da muss ich nicht unbedingt durch, oder ob die ganz offen waren.
Hm.
In manchen Fällen wissen wir, dass da tatsächlich Holz stecken, so Staketen, angespitzte Hölzer, zwischen den Gruben gesteckt haben. Das wissen wir aber nicht überall, weil die sich natürlich auch nicht so gut erhalten.
Ja, okay.
Und die gibt es in seltenen Fällen tatsächlich rund um Siedlungen. In den meisten Fällen sind die tatsächlich linear irgendwo in der Landschaft. Es gibt aber tatsächlich auch in Dänemark einzelne Wallbefestigungen. Die haben davor sozusagen einen Graben und dann einen Wall. Teilweise ist nachweisbar, dass da obendrauf noch wirklich ein massiver Zaun war oder eine Palisade. Und das ist natürlich schon nochmal ein anderer Aufwand. Die sind für gewöhnlich rund um Besiedlungen, von denen gibt es aber nicht wahnsinnig viele.
Aha.
Tatsächlich die einzige Befestigung in meinem Datensatz aus Schleswig-Holstein ist auch so eine Graben-Wall-Befestigung. Das ist kein furchtbar massiver Graben. Es hat aber obendrauf eine Palisadenwand. Die wurde auch einmal erneuert, einmal ist sie abgebrannt. Das ist mein einziger Datenpunkt in Schleswig-Holstein, was natürlich den Vergleich mit naheliegenden anderen ein bisschen schwierig macht. Und dann eben in Mecklenburg-Vorpommern, da ist es nochmal ein bisschen spezieller. Das sind normalerweise eher, für MacPom sind es Höhenburgen, woanders würde man jetzt vielleicht nicht von einer Höhenburg sprechen.
Ja.
Die sind auf Anhöhen normalerweise, die allermeisten. Und die können auch richtig massiv werden. Also die sind teilweise erschlagend groß.
Aha.
Und von dem her auch nochmal so ein bisschen was anderes. Aber es ist ganz spannend, sich dann die Unterschiede anzugucken und eben zu gucken, was man wie vergleichen kann, eben auch, weil die natürlichen Umgebung, die ist natürlich auch anders.
Ja, total. War das so, dass es bei dir quasi alles schon ausgegrabene, okay, du nickst schon, also das sind quasi alles schon bereits Ausgrabungsstätten, wo quasi dann Bodenproben genommen werden. Also weil wenn ich frage mich gerade, wie du rekonstruieren kannst, dass das einmal abgebrannt ist und wieder neu aufgebaut wurde. Wahrscheinlich dann dadurch, dass man Bodenproben nimmt und das sich da dementsprechend rekonstruieren kann. Du hast aber auch gesagt, also das kenne ich und jetzt wirklich fürchterlichstes Halbwissen, aber irgendeine Terra X-Doku und dann fliegen da crazy Flugzeuge mit Sensoren, keine Ahnung, über Landschaften und die können dann gewisse Bodenstrukturen erkennen und scannen und zumindest sagen, wir vermuten, da und da ist das und das.
Ja, die habe ich auch.
Okay, spannend.
Also das ist LiDAR-Technik. Das ist tatsächlich im Prinzip eine Lasertechnik, wo man mit dem Flugzeug oder mit der Drohne, je nachdem, welche Flächen man eben abdecken möchte, drüber fliegt.
Ja.
Und dann ein Relief der Oberfläche erstellt. So Daten habe ich auch. Also ich habe einige, die sind halbwegs gut gegraben. Ich habe viele, die sind, naja, man weiß, dass da was ist, weil an der Oberfläche ist sichtbar, dass da was ist. Und dann sind dann vielleicht auch Leute drüber gegangen und haben im Prinzip eine Feldsurvey gemacht, also haben gesehen, was sieht man oberflächlich, sind da irgendwelche Scherben, sind da irgendwelche Werkzeuge, können wir dadurch vielleicht irgendwie so eine ungefähre Datierung bekommen. Und ich habe aber auch einzelne Datenpunkte, da weiß man, da ist was, aber man weiß wirklich nicht mehr.
Ja, okay.
Das ist sehr divers, was ich habe. Und man muss auch sagen, die meisten Daten aus Dänemark, die sind relativ rezent gegraben, also mittlerweile gibt es über 40 von diesen Hohlbältern und die meisten sind eigentlich innerhalb der letzten 10, 15 Jahre gefunden worden. Davor wusste man von dreien oder so. Also das ist sehr neu gegraben, dementsprechend auch halbwegs gut dokumentiert, wobei man an die Dokumentation natürlich oft nicht so gut rankommt. Und die auf Dänisch ist und ich spreche kein Dänisch, da muss man immer ein bisschen rumfuchsen. Die Daten aus MacPom sind im größten Teil, wenn sie gegraben sind, eher alt gegraben. Also so teilweise tatsächlich in den 20ern, 30ern. Die besser gegrabenen sind dann in den Ende 50er, Anfang 60er Jahren. Ja, ist natürlich auch einiges passiert seither.
Ja.
Also auch da ist es immer so ein bisschen eine Detektivarbeit, sich das durchzulesen und zu überlegen, okay, was würde man da heute draus machen? Der eine Datenpunkt in Schleswig-Holstein, der ist relativ rezent gegraben. Das war aber ein Citizen Science-Projekt. Das ist auch ganz gut gemacht, aber schlecht publiziert, weil die einfach nicht die Mittel und die Zeit und die Gelder haben.
Ja.
Dementsprechend muss man sich da dann aus grauer Literatur, Unterhaltungen und einzelnen Publikationen, die halt dann zu bestimmten Themen, zum Beispiel der Dendrochronologie, also im Prinzip der Auswertung von Hölzern, gerade auch der zeitlichen Auswertung von Hölzern, dann seine Daten zusammenklauben und hoffen, dass man dann ein halbwegs sinnvolles Bild davon hat. Das ist eben auch Teil der Archäologie. Man kann und muss mit alten Daten arbeiten und das ist nicht immer ganz einfach.
Weil man wahrscheinlich einfach aufgrund von finanziellen Einschränkungen nicht die Möglichkeit hat, jetzt an jede Ausgrabungsstätte nochmal zu fahren und sich das selber anzugucken. Und ich stelle mir das auch grundsätzlich schwer vor, wenn, selbst wenn du jetzt quasi Aufnahmen hast und vermuten könntest in Schleswig-Holstein, ich glaube, es könnte noch 2, 3 mehr Punkte geben, die für meine Forschung hier relevant sind. Du kannst ja nicht einfach hingehen und den Spaten ansetzen.
Genau.
Also das wird ja kompliziert sein, sowas muss man wahrscheinlich beantragen. Es liegt ja unter der Erde, das heißt, heutzutage hat man wahrscheinlich noch Glück, wenn es ein Acker ist, oder? Obwohl auch das stelle ich mir schwer vor. Es ist ja quasi Privatbesitz oder Landbesitz. Also das ist ja irgendwie wahrscheinlich ein gigantischer bürokratischer Aufwand, überhaupt Ausgrabungen bewilligt zu bekommen, oder?
Ja, das ist schon nicht ganz einfach und kostet auch eine Menge Geld. Und was man eben auch noch sehen muss, die Archäologie zerstört ihr Forschungsobjekt. Wenn wir eine Ausgrabung machen, dann zerstören wir das, was wir ausgraben. Wir sind ja nicht unbedingt, oder wir sind natürlich auch interessiert an den einzelnen Funden, aber vor allem an den B-Funden, also dem Kontext. Wir interessieren uns dafür, was in der Grube ist, aber halt vor allem, in welcher Reihenfolge das in der Grube ist, in welchem Kontext diese Grube auch noch vorkommt, was wir da alles drüber sagen können, welche Verfüllung hat diese Grube. Und das machen wir natürlich alles kaputt, wenn wir es graben.
Ja.
Das bedeutet auch, es gibt natürlich Regeln und Konventionen, wie viel Prozent man zum Beispiel von einer Anlage ausgraben sollte, um eben noch was übrig zu lassen für die Archäologen, die vielleicht in 50 Jahren sagen, also das waren wirklich ganz alte Techniken, heutzutage machen wir das ganz anders. Dann kommt aber auch immer noch dazu, dass natürlich nicht nur wir die Fundstellen zerstören, sondern die werden auch einfach durch das Klima, durch Erosion, durch Flügen. Wenn das direkt an einem Fluss ist zum Beispiel, erodiert er ja auch ganze Abschnitte weg. Ganz bekannt ist da vielleicht Kap Arkona, wo halt einfach, naja, man darf da auch gar nicht mehr graben, weil es einfach wegbröckelt und gefährlich ist. Wir kämpfen da auch so ein bisschen gegen die Zeit. Und das ist manchmal eben die Begründung, dass man was graben kann, auch relativ großflächig, wenn man weiß, es geht wirklich aktiv kaputt und wir können es nicht schützen. Oder eben, wenn wir wissen, da möchte jemand was bauen, da kommt ein Haus hin. Je nachdem, wenn da was ist, dann kommen im Prinzip erstmal die Archäologen, dokumentieren alles, graben alles aus, nehmen alles mit, was im Prinzip wissenschaftlich dann wichtig ist, weil es ja eh zerstört würde. Und da ist eben der Unterschied, wenn es eh zerstört wird, dann ist natürlich klar, dass Archäologie gemacht wird. Wenn es eine reine Forschungsgrabung ist, dann muss man sich sehr gut überlegen, ob man im Prinzip diese auch Zerstörung sozusagen vornehmen möchte oder ob das Monument vielleicht besser geschützt ist, wenn es erstmal noch so verbleibt.
Okay.
Ja, das ist ein Riesenfeld. Das Amt für Denkmalpflege muss zustimmen, der Besitzer muss zustimmen. Man muss aushandeln, ob der da irgendwie Geld für braucht, weil er einen Ernteausfall hat. Wenn das in einem Naturschutzgebiet ist, muss man dann natürlich auch verhandeln, darf man da rein und wie darf man da rein. Letztendlich, man muss natürlich auch vorher zum Beispiel abklären, muss man da mit Bomben rechnen, weil das in einem alten Bombenfeld drin ist. Muss man mit Gefahrenstoffen rechnen. Also es ist wirklich nicht einfach, so eine Grabung auf die Beine zu stellen.
Aha.
Dann braucht man natürlich noch die Leute, die mit ausgraben. Man muss sich einen guten Plan überlegen, wo will man denn überhaupt graben und gräbt dann vielleicht doch gerade dran vorbei. Oder was ganz typisch auf Ausgrabungen passiert, man findet die ganze Zeit nicht so richtig was und am vorletzten oder letzten Tag, da macht man dann den großen Fund und ist so, oh, verdammt, das ist jetzt nicht so gut.
Ja.
Es ist halt doch immer so ein bisschen auch ein Abenteuer. Wie gesagt, im Rahmen von meinem Projekt haben wir eine Ausgrabung geschafft. Das war ungefähr eine Woche ging die. Es wurde danach noch ein bisschen nachgegraben. Das war mit dänischen Kollegen. Die haben sozusagen das ganze Management im Hintergrund, also die Berechtigungen kriegen und so weiter, alles dankenswerterweise gemacht, weil die das auch natürlich in Dänemark als dänische Archäologen auch besser können und da die Berechtigung zu haben. Und wir waren eben dann mit in diesem Projekt, haben mitgegraben, haben natürlich auch manche Sachen mitfinanziert. Und geplant war da eigentlich, dass wir eine vorrömische im Prinzip Befestigungsanlage finden. Die hat man schon in der Luftbildarchäologie eben gesehen, dass da was ist. Es ist ein Gebiet, von dem man weiß, dass da auch sogenannte Celtic Fields, also eisenzeitliche, ja, landwirtschaftliche Anlagen, direkt drumherum sind. Man weiß aus Grabungen aus den 1930ern, dass da auch eine eisenzeitliche Besiedlung, einen Steinwurf weit entfernt ist. Und es ist auch in einem Gebiet, wo man ganz viele dieser Hohlbälter zum Beispiel hat, an so ein bisschen so einem Knotenpunkt. Und da war eben dann die Idee, okay, dann ist das vielleicht eine Befestigung, die auf so einer Anhöhe ist, die das noch so ein bisschen im Blick hat. Wir graben das dann mal aus. Und rausgefunden haben wir, dass das mittelneolithisch ist. Das hat auch Ewigkeiten gedauert. Wir haben ziemlich lange da irgendwie rumgerätselt, weil nicht so viel Fundmaterial da war. Nur ganz viel im Prinzip verbrannter Flint. Der verändert dann so seine Farbe. Also man konnte schon sagen, der ist ordentlich verbrannt worden. Der ist nicht einfach mal so aus Versehen ein bisschen mit Feuer in Kontakt gekommen.
Ja.
Das war eben auch so eine Anlage, die einen Graben und einen Wall haben. Und wir haben im Prinzip dann diesen Graben. In den Gräben findet man dann eben auch oft Sachen, weil es da natürlich ja zu sedimentiert und erstmal gefangen ist. Den haben wir erstmal so ein bisschen ausgegraben und dachten dann eigentlich schon, dass wir an der Sohle von diesem Graben sind. Das ist im Prinzip in einem Heidegebiet und was da gerne passiert, ist ein Bodenprozess, der nennt sich Porzellisierung. Und dann hat man manchmal so einen Horizont drin, bei dem man denkt, ah, okay, wir sind jetzt also am anstehenden Boden, also dem sterilen Grund, wo wir nichts Archäologisches mehr erwarten würde, der da im Prinzip nach der letzten Eiszeit liegen geblieben ist. Und wir hatten dann aber noch so ein Bohrset dabei, haben ein bisschen weiter gebohrt, wie üblich am letzten Tag, ne? Und dann hatten wir so gesagt, ich glaube, da geht's noch tiefer. Und das haben dann im Prinzip die dänischen Kollegen danach noch gemacht. Und es ging noch sehr solide tiefer. Also wir waren da irgendwie in der Tiefe von irgendwas zwischen 50 und 75 Zentimetern. Und es ging aber tatsächlich noch bis auf 2,30 Meter runter.
Oh, verrückt, ja.
Ja, und da unten haben sie dann einen sogenannten Trichterbecher gefunden. Und der datiert eben in diese Zeit. Und damit war dann klar, okay, wir haben hier was ganz anderes vor uns. ja, da sind wir auch immer noch so ein bisschen beschäftigt mit der Publikation. Was jetzt natürlich blöd ist, weil das nicht Teil meiner Arbeit ist, aber irgendwie muss es ja trotzdem publiziert werden. Und daran krankt natürlich die Archäologie auch. Man gräbt Sachen, muss sie publizieren, hat aber eigentlich gar nicht die Zeit dafür, weil es dann irgendwie doch nicht das ist, was man sich erwünscht hat und nicht ins Projekt passt oder ganz viele andere Projekte anstehen. Ja.
Aber ja, trotzdem wichtig. Also es ist ja eine wahrscheinlich großartige wissenschaftliche Erkenntnis für halt die Leute, die sich zeitmäßig auf diesen, darauf fokussieren.
Genau.
Und halt für dich
ja.
und deine Forschungsarbeit nicht das Erwünschte.
Genau, für mich war es so ein bisschen, erstmal war ich so ein bisschen frustriert, weil ich mir gedacht habe, na toll, eigentlich wollte ich jetzt super viel von meiner Arbeit daran anhängen. Auf der anderen Seite, ja gut, dass ich es jetzt rausgefunden habe und nicht meine ganze Forschungsarbeit darauf festgelegt habe und dann wird ein Jahr später oder noch schlimmer im Prozess des Schreibens wird das ergraben und es kommt dann raus, nee, stimmt gar nicht. Und man müsste nochmal ganz von vorne anfangen, weil man das so einfach nicht stehen lassen kann.
Ja.
Ist natürlich auch Teil der Archäologie und der Wissenschaft im Allgemeinen. Man gibt wie immer den Wissensstand, den man jetzt haben kann, eben wieder. Und dann kommt irgendjemand und widerlegt was ganz Grundsätzliches. Und dann muss man eben sagen, aha, gut, dass wir es jetzt besser wissen. Da muss ich nochmal in die Daten gehen und das eben nochmal neu eruieren. In dem Fall konnte ich mir halt diesen Schritt dann sparen und sagen, okay, gut, jetzt weiß ich besser, was da Sache ist.
Aber ich dachte mir auch schon mit den Aufnahmen, es ist ja immer irgendwie erstmal eine Annahme, aber sobald es dann wirklich zur Ausgrabung kommen sollte oder kommt, kann es eben auch sein, dass sich das, wie jetzt bei deinem Beispiel eben auch herausstellt, ist gar nicht die erwartete Zeit, ist gar nicht das, was wir gedacht hätten, was wir da eigentlich jetzt gleich ausgraben. Von daher, ja, frage ich mich, welchen Stellenwert es dann in solchen Forschungsarbeiten hat. Sagt man, es hat den gleichen Stellenwert wie bereits ausgegrabene, definitiv bestätigte Fundstellen? Oder bezieht man die zwar mit rein, wenn man sagt, kann gut sein, dass das da auch und da auch zu finden ist, aber ist irgendwo zu einem Prozentsatz auch spekulativ, heißt, verlässliche Aussagen können wir da einfach nicht tätigen. Wir berücksichtigen das in der Forschungsarbeit zwar mit, um es zu benennen für eventuell daraus entstehende weitere Forschungsarbeiten, aber jetzt hier gucken wir uns wirklich an, was 100%, also 100%, haben wir ja schon gesagt, gibt es so nicht in der Forschung, aber was mehr oder weniger belegt scheint.
Ja, das ist unterschiedlich. Also was man auf jeden Fall natürlich machen muss, wenn was nicht ergraben ist, wenn man was nicht mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, muss man das angeben.
Mhm.
Es ist natürlich jetzt auch in meinem Projekt so, ich arbeite auch mit ganz vielen Datenpunkten, da ist viel spekulativ. Und was man da eben machen kann, so die ganzen minimal oder sogar non-invasiven Techniken, die man in der Archäologie so hat, also sowas wie Luftbildarchäologie, wir gucken uns an, wie sieht die Form aus und dann vergleichen wir diese Form mit anderen Anlagen, die von denen wir wissen, was es ist und sagen vielleicht, oh, das sieht sehr, sehr ähnlich aus.
Mhm.
Und dann geht da vielleicht nochmal jemand drüber und guckt sich an, liegt da irgendwas an der Oberfläche und findet raus, oh, da ist Keramik aus der folgenden Zeitstufe und wir sehen, oh, das ist bei diesen anderen Anlagen auch so.
Ja.
Und das ist irgendwie an einer ähnlichen Stelle und es würde irgendwie Sinn ergeben. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon mal gegeben, dass wir mit dieser Prognose gar nicht so falsch liegen. Aber natürlich muss man trotzdem sagen, dass es in diesem Fall eine Prognose, gegraben ist da nichts. Und oft genug kann man auch graben und sagen, wir wissen nachher jetzt auch nicht mehr, weil die Erhaltung einfach ganz schlecht ist. Also man muss letztendlich auch mit diesen Daten umgehen, weil sonst hat man zu wenig Daten. Also wenn ich nur mit den relativ sicher ergrabenen Daten arbeiten würde, dann habe ich nachher 10 Sites oder sowas. Und damit brauche ich keinen datengetriebenen Ansatz fahren. Da kann ich mir einzelne Sachen angucken, aber da hätte ich einfach einen ganz anderen Ansatz wählen müssen. Aber klar, man muss halt trotzdem dann transparent sein und sagen, hier gehe ich in den Bereich der Spekulation.
Mhm.
Solange man das macht, ist das, glaube ich, auch okay. Solange man halt nicht sagt, so, ich habe die Lösung und außerdem weiß ich alles. Also das ist natürlich auch wissenschaftliches Arbeiten. Man muss halt klar machen, hier ist Spekulation, hier gehe ich davon aus folgenden guten Gründen, dass, aber ich kann es halt nicht hundertprozentig sagen und teilweise sind da einfach auch Anlagen dabei, die gibt es heutzutage nicht mehr, die sind weg.
Ja.
Da kann man auch nicht mehr graben, da kann man nur sagen, ich habe die jetzt halt mit in meinem Datensatz und guck mir die an Ja, ich habe auch einen Punkt, da ist man sich relativ sicher, dass da mal in der späten Bronzezeit eben eine Befestigung war. Da hat man aber später halt eine andere Befestigung drüber gebaut. Und man kann da natürlich jetzt auch nicht hin und sagen, okay, den ganzen rezenteren Glump, den graben wir einfach mal weg und dann gucken wir uns das wirklich Spannende unten drunter an. Das geht ja nicht. Das hat ja auch einen Denkmalwert und mal ganz davon abgesehen, dass vielleicht das unten drunter sowieso zerstört ist in den Baumaßnahmen, die man eben später vorgenommen hat. Und ich habe auch andererseits, bei denen sieht man wahrscheinlich relativ genau, dass man da was Spätbronzezeitliches erst hatte und dann eben noch eine slawenzeitliche Nachnutzung, weil die ganz unterschiedliche Burgformen sozusagen bauen. Und man sich aber ja auch denken kann, wenn irgendwo schon mal was steht, dann nutzt man das halt weiter. Und oft genug stehen natürlich solche Anlagen dann auch schon an sinnvollen Orten.
Ja.
Dann ist man eben als Archäologe geneigt, da so ein bisschen rumzustochern und sich zu überlegen, okay, wie könnte es denn gewesen sein? Und welche Daten kann ich dann noch erheben und welche sind halt einfach weg?
Mhm.
Und was sagt das dann über die Aussagekraft, die ich eben haben kann, aus?
Super spannend. Also für mich ist es, glaube ich, insofern einfach nachvollziehbarer, weil, meinte ich ja schon, ich diese Detektivarbeit so unglaublich spannend finde und dieses Thesen aufstellen und dann eben Beweise dafür finden oder eben auch andere Hinweise. Ich würde aber sagen, dass wir uns, also mich interessiert natürlich jetzt so ein bisschen dein Ergebnis und ich glaube, ganz, ganz viele haben gerade, oder das ist so das Feedback, was ich manchmal höre bei geisteswissenschaftlichen Fächern oder Fächern, die auch geisteswissenschaftliche Aspekte mit abdecken. Ja, und was bringt das jetzt? Was bringt mir denn jetzt die Erkenntnis darüber, bitte? Ich würde sagen, damit starten wir unsere zweite Folge. Um einmal nochmal alle abzuholen, was hast du sozusagen am Ende jetzt, du bist ja wahrscheinlich jetzt im Schreibprozess, wenn du sagst, du bist am Ende deiner Promotion, dann stehst du kurz davor oder schreibst schon oder machst es schon die ganze Zeit, arbeitet ihr auch schon mit Papern dazwischen? Das ist ja auch sehr unterschiedlich von Fachbereich zu Fachbereich.
Also ich habe zwischenzeitlich auch an Papern mitgearbeitet, die jetzt aber natürlich im Zusammenhang mit meiner Diss sind, aber nicht Teil der Diss. Also
okay.
Ich schreibe auch eine Monographie. Und ich bin tatsächlich im Moment teilweise schon am Schreiben und teilweise noch am Tüfteln. Ich habe mir eben die Aufgabe gestellt, da ein R-Skript sozusagen zu schreiben, um die ganzen Sachen auszuwerten. Man muss aber natürlich sagen, ich bin kein Informatiker. Ich habe das nie so richtig gelernt und dementsprechend haspelt man sich da so ein bisschen von Fehlermeldung zu Fehlermeldung.
Oh je.
Und das ist einfach noch nicht funktional.
Ja.
Dementsprechend kann ich noch gar nicht so viel zu endgültigen Ergebnissen sagen. Wozu ich viel sagen kann, ist zu theoretischen Ansätzen, zu Konflikt. Was ist das überhaupt? Wie gehen Menschen damit um? Was ist Eskalation? Was ist Deeskalation? Also da habe ich wahnsinnig viel dazu gelesen und bin aber auch, also ich bin an einem Punkt, wo ich es, glaube ich, viel besser verstehe, aber ganz viele Sachen auch viel schlechter, wie das üblich ist, weil man eben dann erst merkt, so, es ist doch noch mal ein bisschen komplizierter, als ich eigentlich gedacht habe. Und dementsprechend so den Teil, da bin ich schon am Schreiben. Und natürlich, das Material habe ich eben auch schon beschrieben und sowas, aber an den Ergebnissen bin ich tatsächlich einfach noch nicht, weil ich mich noch so ein bisschen mit dem R-Skript quäle.
Ja.
Was natürlich auch so eine Schwierigkeit an Dissertationsprojekten sein kann. Man macht natürlich was, was man noch nicht kann. Das ist auch Teil des Ganzen und man muss sich dann da einarbeiten und einfinden. Und wenn man Sachen noch nicht kann, dann weiß man auch noch nicht, wie schwer die einem fallen werden. Und manchmal hat man sich da ein bisschen überschätzt und da muss man irgendwie mit umgehen. Dementsprechend dauert es bei mir einfach ein bisschen länger und ich werde da ein bisschen mehr drum tüfteln müssen. Aber zu irgendeinem Ergebnis werde ich kommen, weil da ist jetzt schon so viel Zeit und Gedanken reingeflossen. Das muss ja noch zu was kommen.
Ja, zusätzlich kann man ja auch sagen, dass du ja Teil eines Exzellenzclusters warst, definitiv an der Uni, Roots heißt das. Und das haben wir, glaube ich, nahezu immer, stimmt nicht, aber wir haben viele DoktorandInnen hier, die einfach aufgrund ihrer Anstellung an der Hochschule, wie du es ja auch schon beschrieben hast, immer auch noch mit in andere Projekte mitgedacht werden, sodass deine Promotionszeit, also deine reine Promotionszeit, ja nicht ausschließlich intensive Forschungszeit ist, sondern manche haben noch irgendwie Lehre mit abzudecken, andere forschen eben nochmal an dem Projekt mit und an dem Projekt mit und an dem Projekt mit. So passiert das ganz, ganz vielen, dass sie am Ende nicht darauf gucken, halte ich jetzt exakt die Promotionszeit ein, die hier vorgesehen ist, sondern schleife ich mich als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, dass das auch mehr oder weniger der Tonus der Doktorväter und Mütter ist, dass sie sagen, als wissenschaftlich arbeitende Person ist es eben wichtig, da den Fokus drauf zu setzen und nicht unbedingt die Promotion in Regelzeit durchzuprügeln.
Das würde ich auch so unterschreiben, weil es ist natürlich auch nochmal eine Zeit, wo man sich selber als Wissenschaftlerin formen kann, wo man noch so ein bisschen ausprobieren kann, was macht mir Spaß, was kann ich gut, wo möchte ich vielleicht noch ein bisschen üben.
Mhm.
Es ist eben einfach noch eine Zeit der Ausbildung. Und da ist eben auch so das Besondere an Exzellenzclustern, die bieten einem natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man hat relativ viele Mittel. Es sind große Forschungsverbände, also man hat eben auch die Ressource Mensch. Es gibt ganz viele Leute, mit denen man diskutieren kann. Es ist auch so gedacht, dass man Teil eines größeren Teams ist und da eben mitmacht. Man kann wahnsinnig viel lernen, auch über das wissenschaftliche Arbeiten und wie das im Moment eben auch an deutschen oder vielleicht auch internationalen Universitäten so funktioniert. Auf der anderen Seite hat man manchmal auch so ein bisschen ein Überangebot an Dingen, die man teilweise, also wo man teilweise angehalten ist, die zu tun. Und bei manchen, gerade am Anfang, traut man sich auch noch nicht so ganz Nein zu sagen.
Ja.
Also es ist auch so ein Prozess, in dem man für sich selber ausloten darf, wie setze ich meine Grenzen und wie halte ich die ein?
Mhm.
Und da ist eben auch so die Erfahrung, die ich habe, das fällt Männern oft leichter, nicht immer, aber oft. Und Frauen sind am Anfang ganz oft, ja, die sagen zu einem, ja, okay, dann mache ich das auch noch. Und sind dann irgendwann völlig überfordert und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie merken so, ich muss Nein sagen.
Ja.
Das ist eigentlich dann auch spannend, so diesen Prozess. Also ich war sozusagen in der ersten Generation in Roots, also die ersten über Roots eingestellten DoktorandInnen. Und dann kam eben auch noch eine zweite Generation. Und es ist auch total spannend, da so zu beobachten, was bei denen so abgeht und wie die sich so, ja, formieren.
Aha.
Und so die Sachen, die man selber irgendwie für sich gelernt hat, da wiederholt zu sehen. Es ist eine wahnsinnig große Chance, in so einem großen Forschungsverband zu sein. Man kann toll in Gespräche kommen. Es ist inhärent interdisziplinär. Man lernt ganz viel. Man lernt auch ganz viel darüber, im Team zu arbeiten. Aber es kann eben auch deutlich fordernd sein. Und es gibt eben auch immer wieder so extra Projekte, wo es dann heißt, ja, das müsst ihr dann auch machen. Und es ist dann manchmal auch so ein bisschen irritierend, weil einem auf der einen Seite gesagt wird, deine Hauptaufgabe ist, die Dissertation zu machen und halte dich da an die Zeit und mach nicht so viel anderes. Und in der nächsten Mail kommt dann, du musst übrigens noch in diesem Projekt was machen. Und dann steht man so da und denkt sich so, hä, was? Da lohnt es sich tatsächlich, wenn man ja einen guten Doktorvater oder eben Doktormutter hat, mit denen man auch drüber reden kann und sagen kann, ich kann das nicht noch leisten, das funktioniert einfach nicht. Entweder das eine oder das andere.
Ja.
Und dann da eben eine Strategie erarbeitet wird, wie man sich aus bestimmten Sachen vielleicht elegant raushält und in andere Sachen dann tatsächlich investiert.
Ja, auf der anderen Seite kann ich natürlich schon verstehen, dass man also am Anfang seiner Promotion erstmal sich als wissenschaftliche Person finden muss, das Selbstbewusstsein vielleicht gar nicht unbedingt schon so da ist, dass man gegenüber Leuten, die ja nichts anderes seit Jahren machen, zu sagen, nee, tut mir leid, aber die Anforderungen, die hier gestellt werden, die sind per se nicht leistbar. Also die würdest wahrscheinlich auch du nicht leisten können, aber da fehlt ja einfach häufig so ein bisschen dann auch der Blick dafür, in die andere Situation sich hineinzudenken und hineinzufühlen, und finde ich schon schwer sozusagen vorauszusetzen. Ist wahrscheinlich einmal eine menschliche Typfrage, ob man das von vornherein kann, weil man es vielleicht auch schon im Studium erlebt hat. Es gibt ja Leute, die sind auch schon im Studium damit konfrontiert, irgendwie an Papern mitschreiben zu dürfen oder in Forschungsgruppen schon deutlich mehr drin sein zu können und kennen dann vielleicht schon gewisse Abläufe. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt normal nach dem Master in die Promotion startet, dann kommen schon extrem viele Aspekte nochmal neu auf einen zu. Und dann hat man ja erstmal irgendwo auch den Performance-Druck, seine Position und seine Stelle zu rechtfertigen. Also klar zu zeigen, ich bin hier, weil ich gigantisch kompetent bin und natürlich mache ich das alles. Ich glaube, es ist ein ganz schöner Struggle an der Stelle. Umso spannender, dass du für dich dann aber ja beschlossen hast, ich mache das Wissenschaftszertifikatsprogramm. Definitiv, weil das ist ja etwas, was auch nicht unbedingt in deiner Promotionszeit stattfindet. Manchmal kann man gewisse Dinge schon mit anrechnen, manche kann man nicht mit anrechnen. Und ich sage, das ist jetzt hier die perfekte Überleitung in unsere nächste Folge, wo wir uns eben mit deinen Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation noch mehr auseinandersetzen als auch schon hier heute in der ersten Folge. Ich sage ja immer, wir beschäftigen uns ja in der zweiten Folge, aber du hast natürlich vollkommen recht. Forschung an sich ist schon Wissenschaftskommunikation. Also hier halt heute mehr interne. Du hast dann deinen Fokus auch auf die externe gelegt. Und ich bin ganz gespannt, wie leicht dir das fiel oder vielleicht auch gar nicht. Und was du sozusagen für Tipps und Tricks an die Hand bekommen hast und was dir das dann im Umkehrschluss eventuell wieder für die interne Wissenschaftskommunikation gebracht hat, nehme ich vielleicht auch schon was vorweg. Für all unsere ZuhörerInnen, wenn ihr Fragen habt an Anna, dann dürft ihr natürlich Anna gerne kontaktieren. Ich packe das in die Shownotes. Da könnt ihr gerne eine Mail schreiben, wenn ihr Fragen an das Graduiertenzentrum habt. Auch da findet ihr alles in den Shownotes. Und wenn ihr Anmerkungen oder Kommentare habt oder sagt, boah, ich selber mach sowas ultra cooles und gefühlt würde ich das sehr, sehr gerne mal hier im Podcast auch besprechen. Dann kann ich euch sagen, hatten wir erst vor kurzem genau so eine Mail und werden noch in diesem Jahr dort einen Gast quasi einladen oder haben ihn jetzt eingeladen, der genau das gemacht hat, der quasi gesagt hat, hier, ich habe das im Podcast gehört und ich würde sehr gerne meine Forschung auch mal hier vorstellen. Also scheut euch da nicht. Hier sind, wie gesagt, mehr oder weniger alle DoktorandInnen der CAU herzlich eingeladen und wir freuen uns da, von euch zu hören. So, Anna, vielen Dank dir für heute und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Bis dann.
Bis dann.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.